Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur ersten Sprechstunde im neuen Jahr. Unser Herz, das versorgt unsere Organe und Gewebe sehr zuverlässig mit Blut, mit Sauerstoff und mit Nährstoffen. Wenn wir uns belasten, dann schlägt unser Herz schneller, in Ruhe etwas langsamer, normalerweise. Problematisch wird es, wenn diese Anpassung nicht mehr gut funktioniert, wenn das Herz immer ein bisschen zu langsam schlägt zum Beispiel. Helfen kann dann oft ein Herzschrittmacher, der kleine Taktgeber kann helfen, den Herzschlag wieder zu normalisieren. Und dann gibt es noch ein anderes Gerät, das sich einpflanzen lässt, einen Defibrillator. Der kann eingreifen, wenn das Herz deutlich zu schnell schlägt oder bei einem gefährlichen Kammerflimmern. Das Gerät gibt dann Stromstöße ab, damit der normale Herzschlag wieder einsetzen kann. Die meisten Patientinnen und Patienten, die einen Herzschrittmacher oder einen Defibrillator tragen, die führen ein ganz normales Leben. Auf ein paar Dinge sollten sie aber trotzdem achten. Taktgeber unter der Haut, Leben mit Herzschrittmacher und Defibrillator, das ist unser Schwerpunktthema heute. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen, Professor Christoph Kolb. Er ist Leiter der Abteilung für Elektrophysiologie in der Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen am Deutschen Herzzentrum in München und er ist uns zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Professor Kolb.
Ja, schönen guten Morgen aus München.
Wie merke ich denn, wenn mein Herz oder dass mein Herz zu langsam schlägt?
Oh, das kann sich ganz, ganz unterschiedlich anfühlen. Das kann natürlich sein, dass wenn Sie einfach ab und zu mal Ihren Puls messen am Handgelenk, dass Ihnen einfach auffällt, dass der Puls etwas langsam ist. Das ist meistens dann auch nicht bedrohlich, aber das ist eine Situation, der man vielleicht nachgeht mit einem EKG. Das kann aber natürlich auch ganz gravierende oder ganz andere Auswirkungen haben. Es kann sein, dass es Ihnen plötzlich schwindelig wird. Es kann sein, dass Sie beinahe das Bewusstsein verlieren oder dass sie auch wirklich ganz bewusstlos werden und sich womöglich dabei verletzen. Und das sind auch Situationen, die unterschiedliche Ursachen haben können, aber es kann eben gut sein, dass das Herz in dieser Situation zu langsam geschlagen hat und dementsprechend das Gehirn nicht ausreichend mit Blut versorgt wurde und sie dann quasi eine Bewusstseinsstörung in dieser Phase haben.
Und das Ziel von einem Herzschrittmacher ist dann sozusagen den Herzschlag wieder auf normal zu bringen, auf die normale Taktung?
Das ist ja, der erste Schritt ist, dass man natürlich zeigen muss, dass tatsächlich das Herz in dieser Situation zu langsam geschlagen hat. Ja. Mhm. Und dann würde der Schrittmacher diesen langsamen Puls oder diesen langsamen Herzschlag, Bradykardie ist dieser Fachausdruck dafür, ausgleichen. Das heißt, alle Schrittmacher, die heutzutage implantiert werden, arbeiten immer nur dann, wenn es erforderlich ist. Dann, wenn der Herzschlag zu langsam ist, setzt der Schrittmacher ein. In den Phasen, in denen das Herz ausreichend schnell schlägt, schaut der Schrittmacher zu und überwacht nur.
Herzschrittmacher, das klingt ja erstmal nach einem großen Gerät, aber die sind ja in den letzten Jahren, sag ich mal, fast geschrumpft worden. Wie sieht ein Herzschrittmacher heute aus? Das ist ja nur noch ein kleines Plastikkistchen. Ein paar Zentimeter groß.
Die sind in der Tat sehr klein geworden. Diese Schrittmacher, die Elektronik und die Batterie sind im Titangehäuse drin. Also es ist nicht ganz plastik, es ist etwas höherwertig. Das ist ein Titangehäuse. Das Titan hat den Vorteil, dass es weniger, ganz, ganz wenig allergische Reaktionen macht, praktisch keine. Ja. Größe von so einem Schrittmacher, 4 bis 5 Zentimeter lang, 3 bis 4 Zentimeter breit. Und einen halben Zentimeter dick.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel. Das ist auch etwas, was Sie bei schlanken Patienten unterbringen können.
Wo kommt der Herzschrittmacher hin?
Also die übliche Stelle ist neben dem Schultergelenk unter dem Schlüsselbein. Das kann auf der rechten Seite sein, kann auf der linken Seite sein. Das ist beim Schrittmacher egal. Der Defibrillator, den Sie vorhin angesprochen hatten, der soll auf der linken Seite sein, weil da die Rhythmusstörungen besser beendet werden können. Aber für den reinen Herzschrittmacher ist es egal. Und dann kann man den Schrittmacher direkt unter der Haut implantieren. Das ist für alle Patienten geeignet, die so ein bisschen Speck haben, ja, die ein kleines bisschen Fettgewebe unter der Haut haben. Die Patienten, die sehr, sehr schlank sind, bei denen ist es oft sinnvoll, den Schrittmacher unter den Brustmuskel drunter zu setzen.
Nun ist der Schrittmacher allein ja nicht viel wert. Er muss ja sozusagen wissen, wann er aktiv werden muss. Und das muss er ja merken.
Ja, das ist richtig. Das kann der Schrittmacher nicht ganz alleine. Der Schrittmacher braucht eine Verbindung zum Herz. Und die Verbindung zum Herz ist eine Elektrode oder auch Sonde genannt. die im Herz verankert wird. Das heißt, es wird eine Sonde über das Venensystem eingeführt, in die rechte Kammer typischerweise, ganz häufig auch eine zweite Sonde in den rechten Vorhof. Und der Schrittmacher bekommt von dort praktisch ein EKG direkt aus dem Herzen und sieht, wann immer eine elektrische Aktion vom Herz da gewesen ist. Das signalisiert dem Schrittmacher, er braucht nicht arbeiten. Und wenn die elektrische Aktion aus dem Herzen nicht abgeleitet wird, dann entsteht eine Pause oder droht eine Pause zu entstehen. Und dann ist es Zeit für den Schrittmacher, einen kleinen elektrischen Impuls abzugeben. Und diese Impulsabgabe erfolgt auch über diese Sonde, ja, über die dann der Strom ans Herz geleitet wird und dort den Herzschlag auslöst.
Also sozusagen derselbe Weg, das Messen und auch den Impuls abgeben.
Genau, das sind zwei unterschiedliche Richtungen. Einmal vom Herz zurück zum Schrittmacher, Aufnahme des Signals, Verarbeitung und dann, wenn erforderlich ist, die Impulsabgabe über das gleiche Kabel.
Nun gibt es ja verschiedene Ursachen, warum das Herz zu langsam schlägt. Aber man kann sagen, die normale Reizweiterleitung im Herzen funktioniert offenbar nicht ganz richtig. Arbeitet ein Herzschrittmacher immer gleich oder muss da auch Rücksicht drauf genommen werden, was die jeweilige Ursache ist für so eine Rhythmusstörung?
Selbstverständlich gibt es unterschiedliche Ursachen. Der Schrittmacher selber kann ja mal die Grunderkrankung des Herzens, die zur Ausprägung des langsamen Herzschlags geführt hat, kann der Schrittmacher natürlich nicht korrigieren oder therapieren. Er kann nur die Auswirkungen der Grunderkrankung, dann nämlich wenn das Herz zu langsam schlägt, das kann der Schrittmacher korrigieren. Und es gibt im Wesentlichen zwei Stellen, die im Herz problematisch sind für die Reizbildung und die Reizweitergabe. Die eine Stelle ist der Sinusknoten, das ist der natürliche Impulsgeber im Vorhof.
Das ist sein, sozusagen der Taktgeber,
ja,
das Metronom.
Das ist das Metronom und wenn der Sinusknoten die Erregung nicht ausreichend schnell bildet oder aussetzt, entsteht eine Pause im Herzrhythmus und das ist, was der Schrittmacher ausgleichen kann. Und in dieser Situation gleicht er das idealerweise im Vorhof aus, also dort, wo auch die Erregungsbildungsstörung ist. Das war an Ort und Stelle quasi das Defizit des Herzens durch die Stimulation ausgleicht. Die zweite Stelle, an der es häufig hapert, ist der atrioventrikuläre Knoten, der AV-Knoten. Das ist so die Stelle, wo sich die Erregung aus dem Vorhof sammelt und dann dort über das Hissbündel zur Kammer weitergeleitet wird. Das ist die zweite Stelle, wo es Störungen geben kann, dass der Vorhof die Erregung korrekt bildet, aber der AV-Knoten nicht in der Lage ist, die Erregung an die Hauptkammer weiterzugeben. Und die Hauptkammer ist die entscheidende für die Pulswelle, für den Blutausstrom aus dem Herzen. Und in dieser Situation muss man natürlich in der Hauptkammer stimulieren, weil die Erregung dort nicht ankommt. Und idealerweise macht man das mit einem Zweikammersystem, dass man im Vorhof über die Sonde schaut, wann ist eigentlich die normale Vorhoferregung, wann hat die stattgefunden und dass man dann mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung abgestimmt darauf in der Kammer die Stimulation abgibt, dass man also ein Zusammenspiel zwischen Vorhof und Kammer auch mit dem Herzschrittmacher hat.
Nun haben wir bislang immer so getan, als würde es den einen Herzschrittmacher geben. Nun gibt es verschiedene Typen von Herzschrittmachern und nicht alle werden unterm Schlüsselbein eingesetzt, wie Sie es erzählt haben. Stimmt das?
Ja, also die meisten Schrittmacher werden nach wie vor unterm Schlüsselbein eingesetzt. Und es gibt dort im Prinzip drei Typen und die werden benannt danach, wie viele Sonden angeschlossen sind. Es gibt einen Einkammerschrittmacher, der hängt an einer Sonde, einen Zweikammerschrittmacher, der hängt an zwei Sonden, die zwei Herzkammern versorgen und es gibt Dreikammerschrittmachersysteme, die entsprechend drei Sonden haben. Der häufigste Typ ist das Zweikammersystem. Das ist für alle Patienten geeignet, die im Sinusknoten ein Problem haben oder die im AV-Knoten ein Problem haben. Und das sind im Prinzip 85% oder so der Patienten, ja, 85%. Das reine Einkammersystem ist dann sinnvoll, wenn Vorhofrhythmusstörungen dauerhaft bestehen und die Erregungsleitung zur Kammer hin langsam ist, dann reicht eine Sonde in der Hauptkammer aus. Und dann gibt es so als besonderes System ein Dreikammersystem, das wird zur kardialen Resynchronisationstherapie verwendet. Das ist so eine spezielle Schrittmachertherapie zur Behandlung der Herzschwäche. Das sind also Patienten, die eigentlich gar kein Problem am Reizleitungssystem haben oder wir haben ein bisschen ein Problem, dass die Erregung nach links langsam rübergeht.
Muskel einfach zu groß geworden ist und nicht mehr richtig pumpt.
Deren Hauptproblem ist, dass sie eine Herzschwäche haben. Und wenn bei dieser Herzschwäche die Erregung zu langsam auf die linke Seite hinübergeleitet wird, dann kann dieser Schrittmacher mit dem Dreikammersystem, wo eine Sonde auf der linken Seite platziert wird, die Herzinsuffizienz, die Herzschwäche verbessern. Und da sind quasi diese Schrittmacher mit Elektroden. Das ist das Standardsystem. Es gibt neue Entwicklungen, elektrodenfreie Schrittmacher, die über die Leiste implantiert werden, die direkt im der Hauptkammer implantiert werden, wo auch die Elektronik im Herzen sitzt, zusammen mit der Stimulationsmöglichkeit. Das ist aber momentan noch etwas, was für besondere Situationen vor allem verwendet wird.
Nun haben wir gerade vor allen Dingen darüber gesprochen, was ist, wenn das Herz zu langsam schlägt. Wir wollten ja noch auch über einen anderen Typus von technischen Hilfsmittel sozusagen sprechen, Defibrillatoren. Was machen die anders als Herzschrittmacher?
Ja, die funktionieren zum Teil identisch, weil sie einen ganz gewöhnlichen Schrittmacher drin haben. Die haben aber eine zusätzliche Funktion, dass sie lebensbedrohliche Kammerrhythmusstörungen beenden können. Und da geht es wirklich um sehr, sehr schnelle Rhythmusstörungen aus der Hauptkammer. Ventrikuläre Tachykardie ist dieser Fachausdruck. Rhythmusstörungen, wo das Herz über 200 pro Minute typischerweise schlägt.
Das oder wird wo dann, es das völlig ist, da kommt man dann schnell in eine Situation, die lebensbedrohlich ist. Ne?
Das sind lebensbedrohliche, akut lebensbedrohliche Situationen, die auch eine sehr schnelle Therapie brauchen. Wenn Sie den Notarzt rufen, dann braucht es eine gewisse Zeit, bis er bei Ihnen ist. Und er wird am Ende eine Defibrillation machen, um Sie in den normalen Rhythmus zu bringen. Und das ist das, was der Defibrillator auch eigenständig machen kann. Und er hat eine entsprechend kürzere Reaktionszeit, weil er den Herzrhythmus ständig überwacht. Und wenn das Herz tatsächlich so eine Extremsituation bekommt, wo der Herzrhythmus deutlich über 200 pro Minute ist, kann ein Elektroschock abgegeben werden. Es gibt auch die Möglichkeit, solche Rhythmusstörungen schmerzfrei zu beenden. Mit einer sehr, sehr schnellen Schrittmacherstimulation gelingt es auch oft, die Rhythmusstörung auszubremsen. Das hängt aber so ein bisschen davon ab, ob noch eine halbwegs geordnete Herzaktion da ist oder nicht. Das erkennen aber die Geräte anhand der Signale und können dann entscheiden, ob eine Überstimulation, diese Schrittmacherstimulation sinnvoll ist oder ob ein Schock direkt abgegeben werden muss. Und man programmiert die Geräte auch entsprechend.
Ja. Nun würde man so einen Defibrillator ja nicht sofort einpflanzen. Also was muss passieren, dass ein Arzt sagt, ein Kardiologe sagt, oh, jetzt wird es aber Zeit?
Ja, also es gibt zwei Kriterien. Das eine ist, Sie haben bereits einmal eine lebensbedrohliche Rhythmusstörung aus der Hauptkammer gehabt und haben das Ganze überlebt. Dann besteht in aller Regel ein hohes Risiko, dass sich sowas wiederholt. Es gibt einzelne Situationen, wo das der Situation vielleicht geschuldet ist, bei einem akuten Herzinfarkt, bei einer Elektrolytentgleisung, dass der Kaliumspiegel im Blut vielleicht sehr, sehr niedrig war. Solche Situationen werden da ausgenommen. Aber in vielen Fällen besteht eine Herzerkrankung und ein hohes Risiko, dass es sich wiederholt. Und das wäre Grund, einen Defibrillator zu implantieren. Die zweite Gruppe der Patienten, das sind die, die inzwischen die Mehrzahl der Defibrillatoren stellt. Das sind Patienten, die eine schwere Herzerkrankung haben, eine erheblich eingeschränkte Pumpfunktion. Und von denen weiß man, dass sie ein erhöhtes Risiko haben, lebensbedrohliche Rhythmusstörungen zu entwickeln. Und bei denen möchte man nicht warten, bis es passiert ist und die das glücklicherweise überlebt haben, sondern diesen Patienten würde man schon prophylaktisch zu einem Defibrillator raten. Und da gibt es so eine magische Grenze, wenn die Pumpfunktion der linken Kammer unter 35% abgesunken ist, trotz dass alle medikamentösen Therapien schon erfolgt sind, dann sollte man an den Defibrillator prophylaktisch denken. 35% ist da diese magische Zahl. Normalerweise ist die Auswurffraktion 55-60%.
Normalerweise merken wir im Alltag ja nicht, wie schnell unser Herz schlägt.
Da würden wir wahrscheinlich verrückt werden, wenn wir unser Herz ständig spüren würden.
Genau, aber wie ist das, wenn ich einen Herzschrittmacher trage? Merke ich das, wenn der aktiv ist?
Nein, das spüren Sie nicht.
Okay.
Das spürt man nicht. Ja. Es gibt ganz, ganz vereinzelt Situationen, dass Sonden ganz, ganz ungünstig liegen und einen Nerv stimulieren können. Ja. Und dann wird dieser Nerv erregt, dann kann man das spüren. Aber das sind wirklich, das ist wirklich ganz ungewöhnlich. Ja.
Ja. Wie passt sich der Herzschrittmacher an körperliche Belastungen? Funktioniert das gut?
Das kann man programmieren, kann man einstellen. Das ist vor allem für die Patienten, die eben unter Belastung keinen entsprechenden Frequenzanstieg bekommen. Und da gibt es im Wesentlichen...
Dann gibt es dann die Jogging-Taste oder was?
Ja,
was
sagt,
ich gehe jetzt laufen.
Wir können einstellen, dass der Schrittmacher unter Belastung die Herzfrequenz anheben soll. Ne? Und jetzt ist so die Frage, wie erkennt der Schrittmacher das, was sich belastet? Ne? Es gibt ein ganz einfaches Prinzip, was erstaunlich gut funktioniert. Das ist, dass der Schrittmacher einen Erschütterungssensor integriert hat. Und je mehr Erschütterung da ist, umso stärker ist wohl die körperliche Belastung.
Wie, der merkt, wenn ich laufe oder was?
Der schaut, wie viele Erschütterungen Sie haben. Und wenn Sie keine Erschütterung haben, sitzen Sie wohl auf dem Moderatorentisch oder sind in Ruhe.
Ja, vor dem Tisch, nicht auf dem Tisch.
Und wenn Sie ganz, ganz viel Erschütterung haben, müssen Sie womöglich hier noch Ihre Straßenbahn oder Ihren Zug erreichen und laufen ganz, ganz schnell. Und dazwischen drin stuft er ab. Und das funktioniert erstaunlich gut. Aber Sie ahnen schon, dass Sie so einen Erschütterungssensor durchaus austricksen können. Ne?
Ja, ja.
Es gibt körperliche Aktivitäten, Schwimmen, Radfahren, wo Sie sich sehr anstrengen können und vielleicht wenig Erschütterung haben.
Das hängt dann eher vom Zustand der Straße ab.
Das hängt ein bisschen vom Zustand der Straße ab. Ja, genau. Und um sagen wir mal, von solchen Dingen unabhängig zu werden, gerade bei sportlich aktiven Patienten, gibt es auch Schrittmacher, die Atemfrequenz bestimmen und darüber die Herzfrequenz regulieren.
Gibt es denn Sportarten, von denen Sie Menschen mit Herzschrittmacher eher abraten? Also als erstes würde mir Boxen einfallen, weniger wegen der Erschütterungssensoren, als dass eben jemand auch mal den Herzschrittmacher treffen könnte.
Ja, genau, also prinzipiell sollen Schrittmacherpatienten ein normales Leben führen und Sport ist generell gesund, sollen sie machen. Aber Boxen wäre so etwas, davon würde ich jetzt abraten, auch so Kontaktsportarten. Da geht es einfach darum, dass man Sorge hat, dass der Schrittmacher durch einen Schlag oder so wirklich in Mitleidenschaft gezogen wird. Es gibt weitere Sportarten, die ungünstig sind. Ich würde sie nicht verbieten, aber es ist immer so die Frage, wie intensiv man Volleyball, Basketball zum Beispiel spielen möchte. Das sind Sportarten, die den Schultergürtel sehr belasten und Patienten, die den Schultergürtel sehr beanspruchen mit dem Schrittmacher, haben einfach ein erhöhtes Risiko für einen Sondenverschleiß und einen vorzeitigen Sondenbruch. Das muss man sicherlich individuell abwägen. Wenn Sie ohne Volleyball und Basketball nicht glücklich sein können, werde ich es Ihnen nicht verbieten. Ne? Aber es kommt ein bisschen auf die Intensität drauf an, ob Sie leistungsorientiert spielen oder ob Sie halt einmal die Woche ein bisschen mit dem Ball arbeiten. Ne?
Das heißt, bei viel Bewegung und viel hoher Belastung können diese Sonden dann, also es kann richtig einen Kabelbruch geben?
Ja. Da kann es zu einem Kabelbruch kommen. Ja. Okay. Diese Sonde muss ja 100.000 Schwingungen mit dem Herzschlag pro Tag mitmachen. Die ist ohnehin belastet. Und wenn dann noch mechanische Belastungen unterm Schlüsselbein dazukommen, ist einfach das Risiko für den Sondenverschleiß erhöht.
Ja, zählt das mit zu den häufigsten Problemen, die bei Herzschrittmachern auftreten können?
Das ist, wenn Sie lange Schrittmacherträger sind, über 10, 15 Jahre, haben Sie eine ganz gute Chance, dass es Sie irgendwann mal dieses Schicksal ereilt. Ja, im chronischen Verlauf akut nicht.
Aber
eine Sportart würde ich noch abraten, Tauchen. Ne? Die Geräte sind nur zu einem gewissen Grad druckresistent. Ja? Also 5 Meter müssen sie aushalten, das tun sie auch. Wenn sie tiefer runter wollen, gibt es einzelne Geräte, die tiefere Tauchtiefen erlauben, aber das sind wirklich nur einzelne Geräte und das sollte der Arzt dann vorher wissen, wenn sie 50, 60 Meter tauchen möchten.
Ja, ich meine, ein Problem, was direkt nach dem Einsetzen natürlich auftreten kann, sind, dass die Wunde nicht richtig heilt zum Beispiel. Ne?
Ja, das ist so etwa 0,5%. Ja, das ist unschöne Komplikation, die Infektion. Und bei der Infektion ist es so, dass man das gesamte System explantieren muss, also ausbauen muss, den Schrittmacher und die Sonden, weil sonst die Infektion nicht ausheilen wird.
Wie häufig passiert es, dass beim Eingriff was verletzt wird? Also die Lunge ist ja ganz in der Nähe.
Lunge, ja, knappes 0,5%, ja, so 3-4 Promille. Ich sage meinen Patienten immer 0,5%, das ist einfacher. Ja, auch Herzmuskelverletzung, in Wirklichkeit 3-4 Promille, ich sage immer 0,5%.
Also insgesamt doch eher zählt eher zu den sichereren Verfahren.
Ja, das ist ja, wenn man so bei mancher Patient ist, ja sehr ängstlich, ja, und dann wiederholt er alle Komplikationsmöglichkeiten im Aufklärungsgespräch. Ich glaube, man muss es umgekehrt sehen. 96% der Patienten gehen ohne Komplikation nach Hause. Und die häufigste Komplikation ist, dass eine Sonde verrutscht, akut, ja, direkt nach der Implantation. Das ist unfein, medizinisch gesehen, aber nicht schlimm, weil man die Sonde repositionieren kann und dem Patienten kein dauerhafter Schaden entsteht.
Ja. Wie oft muss eigentlich so ein Herzschrittmacher kontrolliert werden?
Das kommt ein bisschen auf das System drauf an. Die Ein- und Zweikammersysteme ist die Empfehlung alle 6 bis alle 12 Monate. Ja. Bei den Resynchronisationssystemen, auch bei den Defibrillatoren, ist die Empfehlung alle 3 bis alle 6 Monate. Ja.
Taktgeber unter der Haut leben mit Herzschrittmacher und Defibrillator. Unser Schwerpunktthema heute, unser Experte Professor Christoph Kolb, Leiter der Abteilung für Elektrophysiologie in der Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen am Deutschen Herzzentrum in München. Und es sind richtig viele Fragen aufgelaufen. Herr Kolb, ein Hörer hat uns aus Darmstadt gemailt und er fragt, wie sieht das eigentlich mit der Energieversorgung von Herzschrittmacher und Defibrillator aus? Wie funktioniert das und wie lange halten die Batterien?
Ja, also diese Herzschrittmacher und Defibrillatoren haben eine Batterie, die nimmt auch den größten Teil dieses Geräts ein. Und die Haltbarkeit des Schrittmachers hängt im Wesentlichen davon ab, wie häufig er einsetzen muss und mit welcher Energie er stimulieren muss. Ein- und Zweikammer-Schrittmacher erreichen durchaus 10 Jahre Laufzeit mit der Batterie. Resynchronisationssysteme nicht ganz so viel, 7 Jahre, 8 Jahre. Bei den Defibrillatoren ist es so, dass auch die Einkammergeräte auf die 10 Jahre kommen, teilweise sogar darüber. Zweikammer ein bisschen unter 10 Jahre und die Resynchronisationssysteme auch sowas um die 6 bis 7 Jahre. Das hängt aber auch sehr davon ab, wie gut die Sonden eingewachsen sind, wie viel Energie für den einzelnen Impuls benötigt wird. Aufladbar sind die Batterien leider nicht. Das heißt, wenn die Batterie zur Neige geht, muss das Gerät gewechselt werden.
Ja, und meistens haben sich die Geräte ja auch weiterentwickelt und dann wäre es dumm, nur die Batterie zu wechseln, oder?
Man spricht so allgemein von dem Batteriewechsel. Die Batterie ist ganz, ganz fest in dem Gerät drin. Sie müssten das aufsägen, um die Batterie rauszunehmen und danach kriegen sie es nicht mehr zu. Also es gibt beim Batteriewechsel in Anführungsstrichen immer einen Aggregatwechsel mit neuer Batterie, neuer Elektronik. Und natürlich können die Patienten dann auch von verbesserten Funktionen profitieren, die in neuen Geräten drin sind. Das war so in den 2000er Jahren durchaus der Fall, gerade bei den Defibrillatoren. Inzwischen sind so die Fortschritte nicht mehr gar so groß. Das heißt, häufig ist bei einem Aggregatwechsel ein ähnliches Gerät wie das alte Gerät immer noch ausreichend. Ja. Aber die Batterie muss halt erneuert werden.
Nun haben Sie ja ganz verschiedene Zeitpunkte genannt, wie lange so eine Batterie halten kann, ja. je nach Bedarf und je nach Belastung sozusagen, ja, des Gerätes. Aber da muss ich keine Sorgen machen. Es wird ja regelmäßig kontrolliert, Sie haben das ja erzählt, das Gerät, ob das Gerät richtig funktioniert. Und da wird natürlich dann wahrscheinlich auch nach dem Akkustand geguckt, oder?
Genau, also bei diesen Nachsorgen, bei diesen Kontrollen, die haben mehrere Komponenten. Das eine geht natürlich um die Funktionsfähigkeit des Geräts, um die Energie, die das Gerät abgeben muss, dass man das entsprechend einstellt. Es sind Speicherfunktionen im Schrittmacher drin. Das heißt, Sie bekommen so ein ganz einfaches Langzeit-EKG über das letzte Jahr und können auch andere Rhythmusstörungen darüber diagnostizieren. Und es wird natürlich die Batterie abgefragt, die Batterie Spannung und der Innenwiderstand und daraus kann man abschätzen, wie lange das Gerät noch hält. Das machen die Geräte inzwischen selber, diese Berechnung, und geben einen Schätzwert vor. Der ist am Anfang noch recht ungenau. Am Ende, wenn es quasi zum Leerwerden der Batterie kommt, wird dieser Schätzwert immer genauer und man kann dem Patienten ein Jahr vorher sagen, dass er sich schon mal da auf den Aggregatwechsel einstellen kann.
Ja. Aus Berlin hat uns der Anruf von Thomas Ruffer erreicht. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, die Herren. Ich habe eine kurze Frage. Ich bin 54 Jahre alt, groß, schlank, sportlich, habe einen Ruhepuls von ungefähr um die 40. Vor 2 Jahren ist ein AV-Block 2, Typ Wenckebach, eine Herzrhythmusstörung festgestellt worden bei einem Langzeit-EKG. Für mich ist so die Frage, im Laufe des Alters nimmt die Herzleistung, nimmt die ab? Kann sozusagen mein sehr niedriger Ruhepuls für mich in Zukunft ein Potenzial haben, dass ich vielleicht mich mit einem Herzschrittmacher beschäftigen muss? Beziehungsweise ist das alles noch im Bereich, wo Sie sagen, so ein niedriger Puls, wenn der im Alltag Ihnen keine Probleme macht, dann sollten Sie sich keine Sorgen machen?
Ja, also Antwort relativ einfach. Dieser AV-Block zweiten Grades Typ Wenckebach, das ist so das entscheidende Stichwort, das ist eine gutartige Überleitungsverzögerung, die eine sehr geringe Tendenz zum Fortschreiten hat. Das heißt, Sie haben also gute Chancen, dass Sie ohne Schrittmacher über die Runden kommen. Mhm. Es ist jetzt immer schwer, 30 Jahre vorauszublicken, wenn man älter wird und vielleicht andere Faktoren noch dazukommen, aber der AV-Block Typ Wenckebach ist gutartig. Das heißt, solange Sie keine Beschwerden von Ihrem Langfristen einen Puls haben, dass ihnen schwindelig wird zum Beispiel oder dass die Belastung eingeschränkt ist, ist das zunächst einmal unproblematisch. Ich würde das durchaus ab und zu mal mit dem Langzeit-EKG kontrollieren, weil es eben doch auch einzelne Fälle gibt, wo dieser AV-Block zweiten Grades fortschreiten kann. Wichtig ist auch, Medikamente zu vermeiden, die die AV-Knoten in seiner Leitungsfähigkeit beeinflussen und hemmen.
Was sind das, das, so der was sind das für Medikamente?
Zum Beispiel, Beta-Blocker, jegliche Antiarrhythmika, Digitalis. Es gibt so eine ganze Reihe Medikamente, die Sie dann nicht einnehmen sollten. Und die andere Frage wäre, machen Sie besonders viel Sport? Also so wirklich Ausdauersport, Halbmarathon?
Fahrradfahren, also eher ein Ausdauersportler. Im Moment ein bisschen eingeschränkt aufgrund der Corona-Situation, aber ansonsten schon eher der Typ für Ausdauersport, ja.
Ja, also Ausdauersport erhöht einfach den Vagotonus und er macht den Puls auch ein bisschen langsam. Also ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt Richtung Marathon gehen. nicht weiter ausdehnen, weil sonst droht Ihnen ausnahmsweise der Sport den Herzrhythmus doch zu langsam zu machen.
Da sind überhaupt ziemlich viele Fragen gekommen von Hörern, die Sport machen. Vielleicht muss man auch nochmal sagen, niedriger Ruhepuls an sich ist okay, wenn bei Belastung dann der Puls auch ein bisschen hochgeht. Ne?
Genau, das ist das Entscheidende, auch bei diesem AV-Block Typ Wenckebach. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Ihnen nur nachts war oder auch tagsüber. Aber auch entscheidend ist hier, dass wenn Sie sich belasten, dass der Puls ansteigt und dass sich auch die AV-Blockierung normalisiert im EKG. Das ist sowas, was letztlich der Kardiologe dann beurteilen muss bei einem Belastungs-EKG. Mhm. Wenn sich die Überleitung normalisiert unter Belastung, dann ist es unproblematisch. Wenn sie bestehen bleibt oder gar zunehmen sollte, dann ist es immer Zeichen, dass es mutmaßlich sehr bald fortschreitet und Sie vielleicht doch einen Schrittmacher brauchen.
Herr Ruffer, ist Ihre Frage damit beantwortet?
Großen und Ganzen soweit schon. Danke Ihnen.
Okay, dann einen schönen Tag noch und herzlichen Dank für Ihren Anruf. Es ist noch eine Frage gekommen von einem Hörer aus Bad Wörishofen. Der möchte wissen, wie riskant ist eigentlich der Austausch eines Schrittmachers? Also müssen Kliniken da besonders qualifiziert sein? Und woran kann man das sehen?
Also es ist natürlich schon so, dass die Leute, die häufig Schrittmachertherapie machen, implantieren, wechseln, die haben einfach etwas mehr Erfahrung, als wenn sie jemanden haben, der das nur einmal im Monat macht. Also insofern ist es sicherlich hier sinnvoll, in die Klinik zu gehen, die das jetzt nicht ganz selten macht. Der Schrittmacherwechsel selber ist eigentlich kein riskantes Unternehmen. Das wird in örtlicher Betäubung gemacht, muss den Schrittmacher freilegen und die Sonden dekonnektieren und das neue Gerät anschließen. Mhm. Hauptrisiko ist eigentlich die Infektion. Die nimmt mit jedem Eingriff an derselben Stelle so ein bisschen zu. Ja. Mhm. Also Infektionsrisiko, Sondenverletzung sehr selten.
Herzschrittmacher und Defibrillatoren sind klein, kompakt. Sie sind aber auch sowas wie Minicomputer. Und das ist die Frage, wie groß ist die Gefahr von Hackerangriffen auf Herzschrittmacher? Denn wie praktisch jedes Computerprogramm kann auch die Software von Medizingeräten Schwachstellen aufweisen. Wie solche potenziellen Schwachstellen aufgedeckt werden und welche Risiken damit verbunden sind, das hat mein Kollege Achim Killer in Erfahrung gebracht.
Der Nutzen, den medizinische Implantate mit sich bringen, macht die Risiken wett. so Jonathan Butts, der Gründer des IT-Sicherheitsunternehmens Secure Solutions, vor 3,5 Jahren auf der renommierten Black Hat-Konferenz. So etwas ist mittlerweile öfters zu hören, wenn sogenannte gute Hacker sich treffen. Der Grund ist klar, der Nutzen medizinischer Implantate ist praktisch und unbestritten. Die Gefahren hingegen sind oft eher theoretischer Natur oder liegen in der Vergangenheit. Und die IT-Sicherheitsprobleme von medizinischen Implantaten wie Herzschrittmachern sind fast immer schon behoben, wenn auf Konferenzen darüber berichtet wird. Meist sind es junge Computerfreaks, die nach Sicherheitslücken suchen. Allerdings nicht, um sie auszunutzen, sondern eher als eine Art sportliche Herausforderung. Und wenn sie eine Lücke entdeckt haben, dann geben sie als erstes dem Hersteller Bescheid, damit er sie stopfen kann. Erst dann wird ein gelungener Hack veröffentlicht und vermarktet, häufig für das eigene Security-Startup.
Und im Nachgang, sobald es dann einen Update gibt, ein Patch dafür, wird das dann veröffentlicht und man hofft jetzt auch als Security, aus Unternehmenssicht natürlich, Kunden zu gewinnen, Expertise zu erlangen und zu beweisen. Und natürlich auch aus Marketing-Sicht werden solche Research-Projekte häufig auf Konferenzen vorgetragen, um Kompetenz zu zeigen dabei.
Sagt Tobias Zillner, Gründer der IT-Sicherheitsfirma Alpha Strike Labs. Er und andere Hacker werden oft schnell fündig. Medizinische Implantate weisen häufig die gleichen Schwachstellen auf wie andere IT-Geräte. Passwörter lassen sich nicht ändern oder Sicherheitsupdates fehlen. Meist werden dieselben Technologien verwendet wie für billige Unterhaltungselektronik aus der Massenproduktion. Implantierte Herzschrittmacher beispielsweise sind mit den Programmierstationen für den Arzt und dem Kontrollmonitor am Bett des Patienten häufig über dieselbe Funktechnik verbunden wie ein Handy mit drahtlosen Ohrhörern, sagt Dimitri Galov vom IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky. Heute wird meistens Bluetooth verwendet, um den Patienten und das Programmiergerät zu verbinden. Und diese Programmiergeräte sind tatsächlich Tablets und Smartphones mit ein bisschen Spezialsoftware. Und nicht immer sind die Datenübertragung und die Funktechnik sicher. Einen derart funkgesteuerten Herzschrittmacher nun hat Tobias Zillner vor ein paar Jahren im Auftrag einer US-amerikanischen IT-Sicherheitsfirma ins Visier genommen und damit viel Aufsehen erregt. Ihm und seinen Kollegen ist es gelungen, den Kontrollmonitor für Herzschrittmacher der Firma St. Jude Medical zu manipulieren. So konnten sie sich ins Unternehmensnetz des Herstellers einhacken und von dort aus dann auf Programmierstationen für Ärzte zugreifen.
Dadurch konnten wir dann auch über Funk den Herzschrittmacher umprogrammieren, deaktivieren, vibrieren lassen, alle Funktionen, die man so machen kann damit.
Selbstverständlich ist dabei kein Patient zu Schaden gekommen. Es war ja ein reiner Labortest. Aber auch mehr als ein sportlicher Wettkampf für technisch ambitionierte junge Männer. Es ging schon auch um viel Geld. Das hat der Auftraggeber der Hackergruppe mit Spekulationsgeschäften im Zusammenhang mit dem Coup verdient. Fast eine 500.000 Herzschrittmacher weltweit waren von den Sicherheitsproblemen betroffen. Kurzzeitig verlor St. Jude an der Börse 2 Milliarden $ an Wert. Seit rund 10 Jahren schon führen Hacker technische Kunststückchen mit medizinischen Implantaten vor und erschrecken damit vor allem die Anleger, die Geld in der Branche investiert haben. Es gab allerdings auch schon Sorgen um das Wohlergehen eines prominenten Patienten. Richard Cheney, seinerzeit der Stellvertreter von US-Präsident George Bush, hat die Funkverbindung seines Herzschrittmachers deaktivieren lassen, aus Angst vor einem Hackerangriff auf das Gerät. Wir hielten es für nicht gut, wenn der Vizepräsident der Vereinigten Staaten ein Implantat hätte, in das sich jemand hätte einhacken können. Vielleicht vom Hotelzimmer nebenan oder von der Garderobe aus. Das erzählte Jahre später Cheneys Arzt Jonathan Reiner dem US-Sender CNN. Und an den neben ihm sitzenden Ex-Vizepräsidenten gewandt fuhr er fort: Ich hatte Angst, dass dich jemand tötet. In Deutschland werden Herzschrittmacher seit jeher streng geprüft, bevor sie zugelassen werden. Mittlerweile ist das EU-weit geregelt. Das Zulassungsverfahren für Implantate und andere medizinische Produkte, die sogenannte Medical Device Regulation, ist kürzlich novelliert worden. Corona-bedingt verschoben, trat sie letztes Jahr in Kraft. Niemand weiß, wie viele Angriffe Hacker schon auf Herzschrittmacher versucht haben. Feststeht, es ist kein Fall bekannt, wo ein Patient durch einen Hack zu Schaden gekommen wäre.
Achim Killer über die Gefahr von Hacking-Versuchen bei Herzschrittmachern. Leben mit Herzschrittmacher und Defibrillator, unser Thema. Und unser Experte, Professor Christoph Kolb vom Deutschen Herzzentrum in München. Herr Kolb, haben Sie schon mal von Hacking-Versuchen was mitbekommen? Ganz praktisch bei Ihren Patienten?
Nein. Habe ich noch nie mitbekommen. Es gab vereinzelt mal, dass Patienten mit einer anderen Einstellung kamen, als sie unser Haus verlassen hatten. Es hat sich aber aufgeklärt, dass die Patienten zwischenzeitlich mal beim Kardiologen oder bei der Kardiologin waren und doch eine Umprogrammierung gemacht wurde.
Okay.
Es hat sich also alles immer, wenn der Verdacht war, sehr, sehr gut aufgeklärt.
Ja. Nun haben viele Hörer Fragen gestellt, dass Herzschrittmacher eben nicht nur auf Kardiologen reagieren, sondern möglicherweise auch auf technische Geräte. Ja. Und da gab es eine lange Liste. Also ein Hörer fragt, wie sieht es aus mit dem Induktionsherd? Da gäbe es unterschiedliche Aussagen über Verträglichkeit und Unverträglichkeit. Gibt es da was zu beachten?
Ja, die unterschiedlichen Aussagen rühren daher, dass quasi in Laborversuchen eine Beeinflussung des Schrittmachers nachgewiesen wurde. Also eine kurzfristige Beeinflussung des Schrittmachers. Im normalen Leben ist es nie beobachtet worden, auch wenn man Patienten wirklich sehr, sehr nahe an den Induktionsherd herangebracht hat. Also der menschliche Körper schirmt auch ab. Hm. Ich würde trotzdem einen gewissen Abstand zur Platte halten. Ja, wenn Sie 30, 40 Zentimeter Abstand halten, sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Da braucht man aber einen langen Kochlöffel zum Umrühren.
Ja, vom Schrittmacher eben.
Okay.
Ja. Also ja, Abstand von der Platte zum Schrittmacher.
Ja. Ja. Wie sieht das aus mit anderen elektrischen Geräten? Also war die Frage Heckenschere, elektrische?
Ja, das ist alles recht unproblematisch. Ja. Es gibt schon vereinzelt diese Interferenzen. Ja. Beim Schrittmacher ist es so, dass der Schrittmacher für die Zeit, wo sie im elektromagnetischen Feld sind, nicht korrekt arbeitet und unter Umständen auch keine Stimulation abgibt. Sobald sie aus diesem elektromagnetischen Feld wieder draußen sind, arbeitet der Schrittmacher ganz normal. Ja. Hauptquelle für Interferenzen ist der Wechselstrom. Und das sind vor allem Haushaltsgeräte, die nicht korrekt geerdet sind und wo ein Stromabfluss über den Körper des Patienten ist, der unbemerkt ist, aber der vom Schrittmacher aufgenommen wird. Also gerade für Schrittmacher- und Defibrillatorpatienten erden Sie Ihre Haushaltsgeräte gut, lassen Sie sie fachmännisch anschließen und damit minimieren Sie das Risiko ganz, ganz deutlich.
Wie ist das? Ist das ein Problem, wenn man in der Nähe von Hochspannungsleitungen ist oder Kraftwerken? Also macht sicherlich auch einen Unterschied, ob man da passiert oder ob man da arbeitet. Ne?
Es macht so ein bisschen Unterschied. Ja, wenn Sie im Transformatorenhäuschen als Techniker arbeiten, der vielleicht gestörte Transformatoren reparieren muss, das ist möglicherweise problematisch. Aber normalerweise sind diese Bereiche, in denen größere Felder auftreten, eingezäunt, abgesperrt, auch entsprechend kenntlich gemacht. Dort soll der Schrittmacherpatient natürlich nicht eintreten. Auch diese Hochspannungsleitungen werden immer wieder zitiert. Das sind theoretische Überlegungen. Das ist etwas, was in der Praxis nicht aufgetreten ist.
Mhm. Ein Hörer hat noch gefragt, zur Behandlung zum Arzt mit einem Elektrokautermesser, ja. Muss da irgendwas behandelt werden?
Ja. Das ist etwas, was die Ärzte und die Chirurgen eigentlich wissen. Der Elektrokauter führt dazu, dass der Schrittmacher kurzzeitig mit der Stimulation aussetzt. Der kann, wenn man sehr, sehr nah am Gerät kautert, auch mal so in den Störmodus, in den Notmodus gehen. Aber das wissen die Ärzte auch. Es gibt die Möglichkeit, einen Magnet dann aufzulegen, wenn man das nicht haben möchte. Oder der Patient wird entsprechend überwacht während dieser Phase. Das ist eigentlich kein wirkliches Problem.
Am Telefon Herr Wagner aus Siegburg. Schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich bin
74
Jahre alt und habe schon 15 Jahre permanentes Vorhofflimmern. Mhm. Gut eingestellt und bin berenteter Radaringenieur. Und für mich ist ja diese Impulszentrale beim Radar vergleichbar mit der Erregungserzeugung im Herzen. Und wenn da Schluss ist, ist ganz Schluss. Ich muss mich aber überzeugen lassen, dass da einige Redundanzen gibt. Und jetzt meine Frage speziell zu dem Schrittmacher. Gibt es einen Schrittmacher, der das Vorhofflimmern oder die Erregung wieder so herstellt, als wenn ich kein Vorhofflimmern hätte und gleichzeitig die Extraschläge, die mich am meisten belasten, minimiert oder völlig eliminiert?
Da muss ich Sie leider enttäuschen. Die Behandlung von Vorhofflimmern mit dem Schrittmacher geht nicht. Ja? Also es ist nicht möglich, das Vorhofflimmern zu stoppen oder irgendwie zu normalisieren. Sie haben auch schon sehr, sehr lange Vorhofflimmern, sodass ein Ablationsansatz wahrscheinlich bei Ihnen auch schwierig ist.
Und Ablation heißt, dass die...
Das heißt, dass man eine Verödung im Herz macht, dass man schaut, wo das Vorhofflimmern entsteht und dort gezielt Radiofrequenzstrom zum Beispiel oder Kälte abgibt und eine kleine Narbe erzeugt. Das ist vor allem bei Patienten, die so phasenweise das Vorhofflimmern haben, sehr, sehr geeignet, um das Vorhofflimmern
zu behandeln. Sodass sozusagen so falsch laufende Impulse unterbrochen werden oder nicht sich über das ganze Herz verteilen können.
Ja, genau. Jetzt haben Sie schon 15 Jahre Vorhofflimmern, da ist die Erfolgsrate der Ablation recht gering. Wenn Sie so ordentlich durchs Leben kommen, ist mit Medikamenten, ist das wahrscheinlich die beste Lösung. Wenn es gibt so eine Anwendung des Schrittmachers, dass wenn Patienten unter dem Vorhofflimmern extrem leiden und man es mit anderen Mitteln, mit Medikamenten und Ablation nicht in den Griff kriegt, ist, dass man mittels Katheter einen AV-Block dritten Grades hervorruft und dann einen Schrittmacher einsetzt. Das ändert aber am Vorhofflimmern nichts. Das macht nur einen regelmäßigeren Puls, der vom Schrittmacher eben ausgeht. Bedeutet aber auch, dass die Patienten wirklich auf den Schrittmacher angewiesen sind, weil die Eigenfrequenz oft nur 30 oder weniger pro Minute ist. Das ist so der letzte Schritt, ja, den man machen kann für Patienten, die extrem unter dem Vorhofflimmern leiden. Ja, da kann der Schrittmacher helfen. Ursächlich am Vorhofflimmern leider nicht.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Wagner. Grüße nach Siegburg und am Telefon Herr Hülscher aus Schwerte. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Bitte sehr.
Ich habe seit dem 30.08.16 einen Schrittmacher, Biotonik, Solia S60 und eine Ablation ist auch anschließend gemacht worden, aber das Vorhofflimmern ist auch geblieben, sodass ich Lixiana nehmen muss seit 2016, aber das klappt alles ganz gut. Mich stört nur, dass ich in dieser Zeit mindestens 6-mal eine Synkope hatte. Und das ist ja sehr, sehr unangenehm. Dann ist man also einfach weg und hat keine Kontrolle mehr über sich. Aber nach wenigen Minuten ist das wieder weg und dann ist man wieder vollkommen dabei. Und wenn man dann, bevor überhaupt der Rettungsdienst kommt, ist man eigentlich schon wieder dabei. Und die letzten beiden Male bin ich schon gar nicht mehr mit ins Krankenhaus gefahren. Aber jedenfalls im Krankenhaus findet man bei der Synkope nichts. Dann schreiben sie immer noch was von Dehydrierung. Das ist natürlich ganz klar vorher. Aber sonst findet man bei der Synkope gar nichts. Aber die Synkope war vorher auch schon vor dem Herzschrittmacher. Das ist also schon vor Jahren immer mal wieder passiert. Bei besonderer Anstrengung, wenn ich zum Beispiel stundenlang Hecke geschnitten hatte im Sommer oder sonst was. Oder wenn ich sehr, sehr lange auf war und habe mich unterhalten und habe noch dabei vorher richtig gearbeitet, dann kam sowas. Aber man kann es nicht vorhersagen. Man weiß es nicht im Voraus. Ja.
Herr Hülscher, Ihre Frage ist, glaube ich, angekommen. Bin mal gespannt, wie Herr Korb das einordnet.
Ja, mei, unfein. Ja. Jetzt hat man vermutet, dass diese Synkope, das war kurzzeitige Bewusstseinsverlust, ja, wo man danach dann auch wieder sofort voll wieder da ist, dass das mit Aussetzern im Herzrhythmus zu tun hat. Offensichtlich ist es ja nicht der Fall, weil Sie trotz Schrittmacher weiterhin diesen Bewusstseinsverlust haben. Also, es ist natürlich wichtig zu schauen, arbeitet der Schrittmacher korrekt. Ich vermute, dass das gemacht wurde. Es ist wichtig zu schauen, haben Sie vielleicht andere Rhythmusstörungen aus der Hauptkammer? Das ist etwas, was man im Schrittmacherspeicher aber sehen würde. Und es geht darum, andere Ursachen für einen Bewusstseinsverlust abzuklären, die also jetzt nicht mit dem Herzrhythmus zu tun haben. Das kann die Durchblutung zum Beispiel sein, das kann Blutdruckverhalten sein. Gibt so manche Patienten,
also so Blutdruckschwankungen zum Beispiel.
Blutdruckschwankungen zum Beispiel. Da gibt es eine ganze Reihe Ursachen, nach denen man suchen kann oder suchen sollte. Am Ende bleibt ein gewisser Anteil an Patienten übrig, bei denen man nichts findet. Und das sind so etwa 20%, das sind gar nicht mal so wenige. Und für die Patienten haben wir keinen guten Rat, weil wir nicht wissen, woran es liegt und trotzdem passiert es. Das Einzige, was ich Ihnen als Trost geben kann, immer dann, wenn Sie intensiv suchen und nichts finden, dann ist es in erster Linie unangenehm für den Patienten. Es ist aber nichts, wo man irgendwie daran versterben wird.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Hülscher und grüße nach Schwerte. Am Telefon Herr Germann aus Münster. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Gesundheit an die ganze Runde wünsche ich Ihnen.
Ja, auch so. Ja, Dankeschön.
Allgemein, MRT und Herzschrittmacher, gibt es da irgendwelche Zusammenhänge oder Probleme? Konkret, ich brauche für eine Knie-MRT die Aufnahme für den Orthopäden. Und da geht das angeblich nicht zu regeln, weil es da Probleme gibt. Gibt es da verschiedene Herzschrittmacher, die man dafür einsetzen könnte oder wie man das anders regelt, überhaupt an MRT-Aufnahme zu machen?
Ja, also über lange, lange Zeit war das Kernspinn streng verboten bei Patienten mit einem Herzschrittmacher, weil man Sorge hatte, dass das Gerät kaputt geht. Und dass
also der Herzschrittmacher kaputt geht, nicht das MRT, ne? Nein,
der Herzschrittmacher kaputt gehen könnte oder die Sonden kaputt gehen könnte. Ja. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Also die neueren Geräte sind zu allermeist kernspinnfähig, sodass, wenn ein Kernspinn erforderlich ist, man den Schrittmacher in einen speziellen Kernspinnmodus programmieren kann, die Kernspinnuntersuchung durchführen, danach eine Kontrolle vom Gerät und von den Sonden macht und die ursprünglichen Einstellungen wiederherstellt. Das geht. Bei Geräten oder Sonden, es sind Systeme, es muss das Gerät und die zugehörigen Sonden in dieser speziellen Kombination müssen fürs Kernspinn freigegeben sein. Wenn das nicht der Fall ist, kann man...
Wie fahre ich das auf meinen Herzschrittmacher, das kann?
Ja, also wenn er das kann, ist eine Kernspinnuntersuchung möglich.
Ja, das ist ob mein Gerät das kann.
Ja, das ist so etwas, das hängt davon ab, was für Sonden Sie haben und welches Gerät das ist. Das kann Ihnen Ihr Kardiologe oder Ihre Kardiologin kann Ihnen das sagen. Auch wenn Sie kein kernspintaugliches System haben, ist eine Kernspintuntersuchung denkbar. Bei all den Geräten, die so ab 2000 implantiert wurden, ist das Risiko für Schäden am Schrittmacher und an der Sonde sehr gering, auch wenn sie nicht explizit kernspintauglich gelabelt sind. Es ist immer so eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Und auch für alle Schrittmacher- und Defi-Patienten gilt eigentlich, eine Kernspintuntersuchung sollte man nur dann durchführen, wenn sie eine wirkliche therapeutische Konsequenz hat. Also das heißt, sie erwarten einen Befund, der die Therapie beeinflusst. Also Operation, ja, nein. Bei Tumorerkrankungen, Chemotherapie, Bestrahlung, ja, nein. Dann ist eine Kernspinnuntersuchung sicherlich sinnvoll. Es gibt viele Situationen, wo es einfach schön ist, zu wissen, was einen erwartet, auch den Orthopäden. Das zählt nicht zu den therapeutischen Konsequenzen. Da wäre man eher zurückhaltend, weil es immer ein gewisses Restrisiko gibt, auch bei den kernspintauglichen Geräten, dass ein Funktionsverlust auftreten könnte.
Also erstmal gucken, gibt es Alternativen?
Eigentlich ist der erste Schritt, gibt es Alternativen. CT ist das im Wesentlichen.
Wenn das ist natürlich keine die Strahlenbelastung gibt, ein bisschen höher, ne?
Ja, aber wenn der Schrittmacher kaputt geht, ist auch nicht schön.
Ist auch nicht schön.
Ja. Das ist so etwas, was Sie abwägen müssen. Ja. Ja. Oder Sie sagen als Patient eben ganz klar, ich möchte das Kernspinn und ich trage das Risiko, weil ich die Strahlung vermeiden möchte. Hm. Ja, und dann muss natürlich, es ist für die Ärzte schon auch aufwendig. Ein Kernspinn beim Schrittmacherpatienten ist logistisch deutlich aufwendiger. Das muss man schon ein bisschen planen. Und es steckt auch bei vielen Radiologen noch diese Angst aus dem vergangenen Jahrhundert, dass man das niemals machen dürfte, steckt ihnen immer noch in den Knochen. Das dauert noch eine Weile, bis diese vergeht.
Die zucken erstmal zurück. Ich sage erstmal herzlichen Dank an Herrn Germann. Grüße nach Münster. Und am Telefon ist Frau Duda aus der Nähe von Bitterfeld. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich habe seit letzten März auch einen Schrittmacher und muss sagen, ich habe Schmerzen im Arm. Und ist aber mein Kardiologe nicht drauf eingegangen. Auch beim Liegen, wenn ich in der Nacht schlafe, merke ich, dass mir der Herzschrittmacher stört. Ist das jetzt was Normales oder ist der Herzschrittmacher eigentlich ist er nicht verrutscht. Wir waren ja schon zur Kontrolle.
Ja, also normal ist das, weil natürlich eine gewisse Gewöhnungszeit an den Schrittmacher braucht. Das ist meist so 1-2 Wochen, wo auch noch ein bisschen ein Wundschmerz da ist. Das lässt aber eigentlich sehr schnell nach. Bei manchen Patienten dauert diese Gewöhnungsphase länger. Ja, und ehe man so ein Gerät neu platzieren würde, wird man eigentlich schon 3 Monate bis ein halbes Jahr abwarten. Oft gibt sich das dann noch. Es ist bei Ihnen schon ein bisschen länger her. Woran kann es liegen? Eine Möglichkeit, Gerät liegt einfach ungünstig, drückt vielleicht auf einen Nerv oder so, den man als Operateur auch gar nicht so sehen kann. Das wäre so eine Situation, wo man den Schrittmacher verlagern könnte. Schmerzen am Aggregat immer auch sowas, was eine Infektion sein könnte. Da hängt es so ein bisschen davon ab, wie die Schrittmachertasche aussieht. Das geht jetzt telefonisch schwer zu beurteilen. Ne? Und ja, einfach die generelle Lage. Schwierig. Ich glaube, ja, müsste man sich anschauen. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal noch bei einem anderen Kardiologen oder in einem Krankenhaus vor, die viel Schrittmachertherapie machen, für eine zweite Meinung. Ob quasi das Gerät so ungünstig liegt, dass eine Verlagerung sinnvoll ist oder ob man da eher wenig gewinnen kann. Und es ist natürlich auch die Frage, ist es wirklich das Schrittmachergerät oder ist es vielleicht doch das Schultergelenk oder was anderes, was die Beschwerden macht. Also das ist, glaube ich, ist telefonisch sehr schwer zu beurteilen.
Ja.
Aber ich denke, stellen Sie sich einmal orthopädisch vor, um auszuschließen, dass es ein anderes Problem ist und holen sich eine zweite Meinung, was die Lage des Geräts betrifft. Weil eigentlich sollen Sie keine Schmerzen durch den Schrittmacher haben.
Ja, Frau Duda, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Grüße nach Bitterfeld. Eine Frage, die von vielen Hörern gekommen ist, deswegen müssen wir da unbedingt noch drüber reden, ist, wie sieht das aus mit dem Herzschrittmacher und dem Sterben? Da haben mehrere Hörer gefragt, wie ist das? Sie haben gehört, Herzschrittmacher würden das Sterben erschweren und den Prozess künstlich verlängern.
Nee, tun sie letztlich nicht, ja? Weil wenn es Zeit zum Sterben ist, wird der Herzschlag langsamer, ja. Das ist richtig, der Schrittmacher wird einsetzen, weil das ist ja seine Aufgabe, den Herzschlag aufrecht zu erhalten. Nur im Sterbeprozess wird das Herz nicht mehr auf den Schrittmacherimpuls reagieren, ja? So wie es auch nicht mehr auf den Sinusknoten reagiert, wenn der eine Erregung abgibt, so wird das Herz auch nicht mehr auf den Schrittmacher reagieren. Das heißt, Schrittmacherpatienten sterben so ganz normal wie alle anderen Menschen auch.
Wie ist das beim Defibrillator?
Beim Defibrillator ist es ein bisschen anders, weil es in dieser Lebensendphase auch mal zu Rhythmusstörungen kommen kann. Und der Defibrillator würde diese Rhythmusstörung dann beenden. Ne? Und wenn der Sterbeprozess eingeleitet ist, verzögert er womöglich nur das Sterben, ne? Was unvermeidlich ist. Das ist so etwas, was passieren kann, nicht passieren muss. Ich finde es wichtig, dass man sich rechtzeitig Gedanken darüber macht, wenn das Lebensende kommt und dass man durchaus auch den Wunsch äußert, den Defibrillator auszuschalten, um einfach ganz normal sterben zu können.
Wir haben jetzt viel über das Leben gesprochen. Wir wollten zum Schluss auch noch mal kurz über den Tod sprechen mit Herzschrittmacher und Defibrillator. Herzlichen Dank allen Hörern und Hörerinnen, die uns angerufen, die uns gemeldet haben. Dank an unseren Experten, Professor Christoph Kolb. Er ist Leiter der Abteilung für Elektrophysiologie in der Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen des Deutschen Herzzentrums in München. Herr Kolb, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Und am kommenden Dienstag in der Sprechstunde geht es darum, Medikamente richtig einzunehmen und Beipackzettel zu verstehen. Martin Winkelheide wünscht Ihnen einen schönen Tag.